SRF 3.
Die sparsamen vier, Österreich, Schweden, Dänemark und die Niederlande, wollen den Corona-gebeutelten EU-Ländern mit Krediten auf die Beine helfen. Einfach so Geld zu verteilen, das lehnen sie ab. Dann, Brasilien gilt als eines der Epizentren der Corona-Pandemie. 20.000 Menschen stecken sich jeden Tag neu an. Der Präsident zeigt sich unbeeindruckt und will gar die Schutzmaßnahmen wieder lockern. Und Hertz ist einer der größten Autovermieter der Welt. Das Coronavirus hat das US-Geschäft der Firma nun aber in die Pleite getrieben. Das alles jetzt im Info 3 heute Abend mit Dominik Rolli. Ein Corona-Hilfspaket im Umfang von 500 Milliarden Euro. Diesen Vorschlag machten Deutschlands Kanzlerin Angela Merkel und Frankreichs Präsident Emmanuel Macron Anfang Woche. Das Geld soll teilweise in Form von Zuschüssen an besonders vom Coronavirus betroffene EU-Länder fließen, wie etwa Italien oder Spanien. Sie müssten das Geld also nicht zurückzahlen. Keine gute Idee findet das Österreichs Kanzler Sebastian Kurz. Zusammen mit Schweden, Dänemark und den Niederlanden, die sich gemeinsam die sparsamen Vier nennen, fordert er Kredite statt Subventionen. Das heißt, die Länder, die EU-Hilfen erhalten, sollen diese dann auch wieder zurückzahlen müssen. Ich habe vor der Sendung mit SRF-Korrespondent Michael Rauchenstein in Brüssel gesprochen und habe ihn gefragt, die vier Länder wollen also mit Krediten statt mit Zuschüssen der EU-Wirtschaft helfen. Wie genau soll das geschehen?
Eine wichtige Rolle nimmt da die EU-Kommission von Präsidentin von der Leyen ein. Diese würde Anleihen herausgeben und so Geld auf dem Kapitalmarkt besorgen. Und diese Gelder, die sollen dann, so der Vorschlag der vier sparsamen Staaten, via Kredite an die Mitgliedstaaten fließen. Es geht also um Gelder, die Länder wie Italien oder Spanien zu günstigen Bedingungen bekommen würden. Aber sie müssten diese Gelder dann zurückbezahlen. Und hier sind eben diese Bedingungen wichtig. Das Geld müsste in den Gesundheitssektor und in die Wirtschaft investiert werden.
Die vier Länder sagen ja auch, dass sie keine gemeinsamen Schulden wollen und auch einer Erhöhung des EU-Budgets nicht zustimmen werden. Das könnte man also mit ihrem Vorschlag umgehen.
So wie ich das verstehe, könnte man diese Punkte umgehen. Gemeinsame Schulden würde es ja beim Vorschlag von Merkel und Macron geben. Da nimmt die EU-Kommission Gelder auf dem Kapitalmarkt auf und gibt diese Gelder über den EU-Haushalt weiter an die Staaten. Und weil es sich dabei um Zuschüsse handelt, also um Gelder, die nicht zurückbezahlt werden müssen, wären das dann eben gemeinsame Schulden. Dafür bräuchte es deutlich mehr Geld im EU-Haushalt. Der Vorschlag von den vier sparsamen Staaten möchte ja eben genau das nicht und fordert darum auch die Kredite.
Gibt es denn bereits Reaktionen auf den Vorschlag der vier Länder?
Diese Idee, die ja vor allem von Sebastian Kurz in der Öffentlichkeit präsentiert wird, die hat bereits während der Woche Reaktionen ausgelöst. Giuseppe Conte beispielsweise, der italienische Ministerpräsident, meinte, Sebastian Kurz sei dann daran schuld, wenn die EU nahe am Abgrund stehe. Es ist klar, für Italien oder Spanien wäre der Vorschlag von Merkel und Macron einiges besser als jener der vier gemeinsamen, der sparsamen Staaten, weil es eben Zuschüsse sind und keine Kredite. Sonst hält man sich mit Reaktionen jetzt noch zurück.
Und wie geht es nun weiter? Am Ende braucht es ja die Zustimmung aller EU-Länder, also egal ob jetzt für den Vorschlag Merkel, Macron oder Kurz und Co.
Genau, und es wird am Schluss auch nicht der Vorschlag Merkel-Macron sein oder der Vorschlag rund um Sebastian Kurz, sondern es wird eine Kompromisslösung geben. Die Kommission wird am Mittwoch ihren Vorschlag präsentieren und wahrscheinlich auf der Grundlage dieses Vorschlags werden dann die Staats- und Regierungschefs auf einem Gipfel im Juni darüber entscheiden. Es braucht dann aber auch noch die Zustimmung vom Rat und vom Europäischen Parlament und einige nationale Parlamente müssen auch noch zustimmen. Es ist also noch ein langer Weg, bis diese Gelder dann wirklich eingesetzt werden können.
Informationen von SRF-Korrespondent Michael Rauchenstein in Brüssel. Die Corona-Pandemie hält die Polizei weiterhin auf Trab. Damit sind wir bei der Meldungsübersicht mit Michael Wieland.
In Bern hat die Polizei heute den Bundesplatz gesperrt. Sie wollte damit eine erneute Kundgebung von Kritikern der Corona-Maßnahmen verunmöglichen. Es kam zu Kontrollen, einzelne Personen seien auf einen Posten mitgenommen worden. Demonstriert wurde auch in Zürich. Nach mehreren Platzverweisen habe man die Personalien der Demonstrierenden überprüft. Wer sich weigerte, wurde gemäß Stadtpolizei auf einen Posten mitgenommen. Zu den aktuellen Corona-Zahlen. Für die vergangenen 24 Stunden meldet das Bundesamt für Gesundheit 18 neue bestätigte Infektionsfälle mit dem Coronavirus. Das sind 5 mehr als gestern. Erneut wurde dem Bundesamt kein weiterer Todesfall gemeldet, bei dem eine Corona-Infektion nachgewiesen worden wäre. Einen Corona-Fall meldet auch der Super League-Club FC Lugano. Ein Spieler sei positiv getestet worden. Er müsse nun 10 Tage in Quarantäne, ebenso wie ein Teamkollege, mit dem er in engem Kontakt gestanden sei. Die beiden hätten gegen vereinsinterne Richtlinien verstoßen, die einen engeren und längeren Kontakt ausdrücklich verbieten würden. Und noch zu einer Meldung abseits von Corona. Es geht um Dieselöl. Der Zuger Rohstoffhändler Kolmar soll mitgeholfen haben, Dieselöl zu vertreiben, das illegal aus Libyen geschmuggelt worden war. Das sagt die Nichtregierungsorganisation Trial International nach gemeinsamen Recherchen mit Public Eye. Mit ihrem Handeln in den Jahren 2014 und 2015 habe die Firma Kolmar zur Plünderung eines Bürgerkriegslandes beigetragen. Trial International hat Anzeige bei der Bundesanwaltschaft erstattet.
Info 3 Abend.
Und nun nach Brasilien. Dort ist die Situation rund um das Coronavirus mehr als angespannt. Das Land verzeichnet bereits über 21.000 Tote. Jeden Tag kommen 1.000 dazu. Mehr als 330.000 Fälle wurden bisher bestätigt. Die Intensivstationen sind vielerorts überlastet. Friedhöfe heben wegen Platzmangels Massengräber aus. Trotz all dem will der Präsident die Schutzmaßnahmen wieder lockern. Südamerika-Korrespondent Ulrich Achermann berichtet.
In der Mittel- und Oberschicht ist das Gröbste bei den Corona-Erkrankungen wohl überstanden. Ganz anders in der Unterschicht. In den armen Vierteln verbreitet sich der Erreger gerade mit rasender Geschwindigkeit. Täglich stecken sich 20.000 Menschen neu an. Die Weltgesundheitsorganisation ist alarmiert.
In a sense, South America has become a new epicenter for the disease.
Südamerika sei das neue Corona-Zentrum, sagt Michael Ryan, der Nothilfe-Koordinator der WHO. In mehreren Ländern der Region verfolge man die Entwicklung mit Sorge, weitaus am stärksten jedoch in Brasilien. Das öffentliche Gesundheitswesen ist überfordert. Der Staatschef verharmlost das Virus als, Zitat, Grippchen und attackiert die Gouverneure der Teilstaaten, die Abstandsregeln und die Schließung der Geschäfte durchsetzen. Dazu steht der soziale Frieden auf der Kippe. Inkompetenz und Bürokratie treiben all jene zur Verzweiflung, die auf staatliche Hilfe angewiesen sind in der Not. Acht Angestellte habe er schon entlassen müssen, erklärt ein Kleinunternehmer im Fernsehen. Aber das Hilfsgeld fließe nicht. Er müsse der Regierung erst beweisen, dass seine Firma tatsächlich existiere. Dabei zahle er doch schon seit 15 Jahren regelmäßig die Firmensteuer. Man lässt mich zugrunde gehen, sagt der Mann mit tränenerstickter Stimme. Kompliziert ist es auch für Susanne Vieira. Die Infektiologin arbeitet an vorderster Front mit Corona-Kranken in der Stadt Salvador im Bundesstaat Bahia. Gestern habe ich mehrere Anrufe von Ambulanzen bekommen. Die Besatzungen waren auf der Suche nach Intensivpflegeplätzen. Hier sind alle belegt, also konnte ich ihnen nur sagen, versucht es in anderen Spitälern. Mit Argwohn betrachtet die Medizinerin, wie Staatspräsident Jair Bolsonaro mit der Krise umgeht. Er hat gerade ein Malariamittel zur Wunderwaffe gegen das Virus erklärt, obschon es in klinischen Tests nicht nur wirkungslos war, sondern das Todesrisiko wegen Herzkomplikationen massiv erhöhte. Bolsonaro will die Wirtschaft wieder zum Laufen bringen und alle Quarantänemaßnahmen aufheben. Die Folgen wären ohne Zweifel dramatisch, das brasilianische Gesundheitssystem zum Kollaps verurteilt.
Info 3 Abend.
Wenn die Touristen ausbleiben, leiden Hotels, Restaurants, Bars und Cafés, Museen. Die Liste ließe sich beliebig fortsetzen. Auch Autovermieter gehören dazu. Das hat das US-Unternehmen Hertz schmerzlich zu spüren bekommen. Das Geschäft der Firma liegt brach. In der Nacht auf heute musste Hertz für seinen US-Ableger Insolvenz anmelden. Dario Pelosi.
Hertz gehört zu den Platzhirschen im Geschäft mit Mietfahrzeugen. Das gut 100-jährige Unternehmen war ein Pionier, als es seine Fahrzeuge Touristinnen und Touristen oder Geschäftsleuten an Flughäfen zur Miete anbot. Mittlerweile gehört das Flughafengeschäft zu den wichtigsten Sparten der Autovermieter. Durch die Corona-Pandemie und den damit verbundenen Reisebeschränkungen blieb diese Kundschaft weg, weltweit. Dieser Umsatzeinbruch hat den Konzern mitten ins Herz getroffen. Weil er sich mit seinen Geldgebern nicht auf einen weiteren Aufschub von Zahlungen einigen konnte, hat Hertz nun unter Chapter 11 Insolvenz angemeldet. So soll das Geschäft neu aufgestellt werden. Das Unternehmen kann dafür auf Barbestände von gut einer Milliarde Dollar zurückgreifen. Verlierer sind die Mitarbeitenden. Rund 20'000 sind beurlaubt oder entlassen. Das ist rund die Hälfte der Belegschaft. Mit den Geldproblemen ist Hertz in guter Gesellschaft mit den anderen großen Autovermietern. Der Branchenprimus Enterprise nennt zwar keine Zahlen, schreibt jedoch von «großen Herausforderungen». US-Konkurrent Avis vermeldet ein Minus von 158 Millionen Dollar allein im ersten Quartal. Europcar mit Sitz in Paris hat unlängst einen Umsatzeinbruch von einem Drittel vermeldet und nun ein Sparprogramm beschlossen, unterstützt von staatlichen Krediten. Und das deutsche Familienunternehmen Sixt hat Anfang Monat beim Bund einen Kredit von gegen 1,5 Milliarden Euro beantragt und für das Personal Kurzarbeit verfügt. Im Unterschied zur Konkurrenz schleppt der US-Konzern seit Jahren eine Schuldenlast von 19 Milliarden Dollar mit sich, Altlasten aus einer zeitweisen Übernahme durch Finanzinvestoren, und befand sich vor Corona mitten im Umbau. Außerdem hat Hertz vergeblich auf Hilfe der US-Regierung gehofft. Anders als Hertz übernehmen Vermieter in Europa ihre Fahrzeuge in der Regel direkt von den Herstellern und geben sie diesen nach einer gewissen Zeit zu einem fixen Preis wieder zurück. Europcar kann so seine Flotte nun ohne große Verluste schnell um einen Drittel oder 100'000 Fahrzeuge reduzieren. US-Unternehmen wie Hertz wiederum kaufen die Autos und verkaufen diese dann selber auf dem Okkasionsmarkt. Dieses risikoreichere Geschäft bringt den Unternehmen in guten Zeiten gutes Geld ein. Corona ließ den US-Markt für Auto-Okkasionen allerdings um bis zu einem Fünftel einbrechen. Diese Einnahmen, neben der fehlenden staatlichen Überbrückungshilfe, dürften dem Konzern auf dem steinigen Weg aus der Krise nun schmerzlich fehlen.
Gleich das Sonntagswetter, zuerst jetzt aber noch zu den Solothurner Literaturtagen. Dort ist erstmals der Schweizer Kinder- und Jugendbuchpreis vergeben worden, Michael.
Der Preis geht an das Comicbuch «Drei Väter» des Zürchers Nando von Ab. «Drei Väter» erzählt aus der Sicht des kleinen Nando, wie er in einer Patchwork-Familie aufwächst und wie unterschiedliche Partner seiner Mutter zu Vaterfiguren werden. Von Ab hat damit laut der Jury eine persönliche Geschichte vorgelegt, die in Bild und Wort ausdrucksstark sei. Durchgeführt werden die Literaturtage in diesem Jahr wegen der Corona-Pandemie als Online-Festival. Das Wetter dagegen findet weiterhin draußen statt und dort klingt der Regen am Abend von Nordwesten her ab. Morgen ist es dann wieder sonniger bei 20 Grad.
Info 3 informiert. Auch am Wochenende nachhören kann man uns jederzeit im Netz unter srf.ch/audio. Im Studio waren heute Michael Wieland und Dominik Rolli.
Sendung von SRF 3. Mehr Informationen und Podcasts auf srf3.ch.